Gilden, E-Sports-Teams und Gaming-Communities. Wie uns Spiele miteinander verbinden, das bespreche ich heute mit meinen Expertinnen. Avatar statt Alltag. Warum macht Zocken so viel Spaß? Weshalb haben manche Games Suchtpotenzial und andere nicht? Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen zu Videospielsucht verstehen, der zweiten Staffel von Mediensucht verstehen, was ein Podcast ist der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert von der Techniker Krankenkasse in Hessen. Mein Name ist Saskia Rösner und mit mir hier im Studio sind Nikolas Hoberg und Jessica Kartmann-Rosenthal. Und heute schauen wir uns den zweiten Aspekt an, der an Videospielen suchtfördernd sein könnte. Und zwar ganz genau, wie Spiele uns einmal miteinander verbinden, aber auch uns an sich binden. Ja, da bin ich mal gespannt. Jessica, wie binden uns Computerspiele an sich und aneinander?
Also ein Genre, das häufig im Zusammenhang mit Abhängigkeit genannt wird und steht, sind Spiele, die wir gegeneinander spielen. Also das nennt sich dann kompetitiver Multiplayer, so ein Fachwort hier reinzuwerfen oder so ein Wort aus der Branche, die kompetitiven Multiplayer. Da geht es also darum, dass man entweder alleine gegen eine andere Person oder mehrere antritt oder dass man auch in Gruppen gegeneinander antritt. Und da habe ich also immer so diese Komponente, dass ich mich mit anderen vergleichen kann. Also ich habe nicht nur, dass ich kann schauen, ob ich irgendwie besser geworden bin im Verlauf des Spiels oder vielleicht Spiel, wo es das auch überhaupt nicht gibt, sondern ich habe diese Situation, ich kann schauen, wo stehe ich auf dem Leaderboard zum Beispiel, wenn ein Spiel das hat, oder was für Abzeichen habe ich gesammelt, wo bin ich quasi im Vergleich zu den anderen, die dieses Spiel spielen. Und schon alleine das bindet einen irgendwie, weil wir alle so dieses Bedürfnis haben oder zumindest die meisten Menschen, ein bisschen besseren Score zu kriegen beim nächsten Mal. Ja, sich immer ein bisschen zu verbessern, vielleicht auch besser zu sein als die Freunde, um in der Gruppe aufzusteigen, ja, im Ansehen aufzusteigen, vielleicht auch gegenüber Menschen, die man gar nicht kennt, wenn man weiß, wow, ich bin hier Platin-Level oder sowas und andere schauen zu mir auf. Das ist ja auch cool erstmal. Und das haben wir eben vor allem bei kompetitiven Spielen. Aber eben auch, dass ich mit anderen zusammen, also dass wir als Team auftreten und als Team gegen andere Teams antreten, sowas zum Beispiel wie League of Legends oder sowas, wo man dann eben miteinander spielt versus Spiele wie Counter-Strike zum Beispiel, wo es mehr um Shooter geht.
Jetzt kann man Spiele ja nicht nur gegeneinander spielen, sondern auch miteinander. Wie sieht es denn beim Miteinanderspielen aus?
Also es gibt den großen Bereich kooperativer Spiele, das heißt Spiele, wo die einzelnen Spielenden zusammenarbeiten müssen in irgendeiner Form. Das kann sein, dass man sich als Team zusammenfindet und gegen einen gemeinsamen großen Gegner, der einem im Videospiel präsentiert wird, antritt. Es kann aber auch sein, dass sich Teams jeweils unter den Spielenden zusammenfinden und dann zwar innerhalb ihres Teams kooperativ arbeiten, aber untereinander kompetitiv, das heißt in einem Wettkampf, in einem Wettstreit stehen. Und der Bereich der kooperativen Spiele hat in den vergangenen Jahren einen großen Zuwachs erhalten. Der erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben im Videospielbereich Spiele wie Among Us, das vor allen Dingen in der Corona-Pandemie sehr beliebt war, das letztendlich so eine Art digitale Variante des Werwolf-Spiels ist. Und wir haben natürlich auch im Brettspielbereich dort entsprechende Spiele, die Angebote daran machen an die Spielenden, wo sie sich im Spiel einerseits koordinieren müssen, wo sie kooperieren müssen, wo sie gemeinsame Ziele finden müssen und sich an die halten und die verfolgen und auch gemeinsame Erfolge feiern können. Und tatsächlich sind das alles Dinge, die, so zeigt auch die Forschung, grundsätzlich dazu geeignet sind, einen Anteil zu leisten an einer gewissen psychologischen Widerstandsfähigkeit gegenüber Risikofaktoren. Ja? Man spricht auch in dem Zusammenhang manchmal von dem Begriff der Resilienz. Ja? Kooperative Spiele können sich positiv auf unsere psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber stressigen Ereignissen in unserer Umwelt auswirken. Das müssen sie nicht automatisch, also es ist nicht so, dass diese, ich muss nur so ein bisschen ein paar kooperative Spiele in meinen Alltag einbauen und dann bin ich quasi safe und immun gegenüber jeglichen psychischen Bedrohungen oder so. So darf man sich das natürlich nicht vorstellen. Aber sie können ein kleiner Baustein sein in diesem Puzzle, das letztendlich unsere mentale Gesundheit darstellt. Und ja, dabei können ganz viele tolle Dinge auch eingeübt werden, wie Solidarität und Vertrauen und Zusammenarbeit und so weiter. Und das heißt, da gibt's mit diesem Aspekt sind viele auch positive Aspekte verbunden.
Okay, also wir können gegeneinander spielen, wir können miteinander spielen. Und ich merke schon, beide Seiten haben auch Vor- und Nachteile, wie immer. Ja, ich glaube, ich habe inzwischen in jeder Folge das Wort Balance genannt. Es geht immer um Balance. Wenn wir jetzt nochmal auf Teams gucken, auf Gilden gucken oder wir können ja auch mal weg vom Bildschirm gucken, raus in, zum Beispiel zu E-Sports-Vereinen. Ne, das sind ja alles Bereiche, in denen wir entweder miteinander oder gegeneinander spielen. Könnt ihr nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was so die positiven Aspekte sind, die uns das gibt? Und was aber vielleicht auch Risikofaktoren sind, die wir da nicht außer Acht lassen sollten.
Es ist ja erstmal total charmant, weil man mit anderen zusammen ein Hobby teilt. Ja? Das macht ja automatisch das Gefühl, wir haben was, worüber wir uns austauschen können. Wir haben irgendeine Gemeinsamkeit. Ja? Und wir Menschen wollen ja auch Teil von Gruppen sein normalerweise. Wir wollen irgendwie, ja, wegen unserer Identität, darüber haben wir auch schon gesprochen in einer Folge, aber auch für den Austausch, für das Miteinander haben wir gerne so dieses Gefühl von Herdenwärme. Und das können Games natürlich total gut bieten, weil ich weiß, ich bin in einer Community. Ich kann mich austauschen, auch außerhalb des Spiels, auf irgendwelchen Community-Servern oder früher TM-Foren, ja, als das noch ein Ding war. Das alles gibt mir ja erstmal ein total gutes Gefühl, aber gleichzeitig bringt das natürlich Probleme mit sich. Ja? Also so eine Community kann, gerade wenn ich in Teams zusammenarbeite, natürlich auch mit sich bringen, dass die anderen jetzt vielleicht weiterspielen wollen und ich aber eigentlich nicht. Und das, also das macht natürlich Druck, weil ich merke, okay, die anderen leveln jetzt hoch und ich kann vielleicht irgendwann gar nicht mehr mithalten. Ich bin zurückgefallen, bin irgendwie das fünfte Rad am Wagen und das wollen wir nicht. Also wir haben ja dieses Bedürfnis, auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass eine Gruppe funktioniert. Also einfach alleine dabei sein und jetzt bin ich halt irgendwie da, das hilft noch nicht so viel. Ich will ja was beitragen. Und wenn ich merke, ich kann die gar nicht mehr heilen, zum Beispiel, weil ich 10 Level zurückliege, dann übt das ja auch Druck auf mich aus, weil ich denke, okay, ich muss jetzt mitmachen, dass ich nicht zurückfalle. Dann sind wir schnell in diesem Gruppendruck-Dynamik drin.
Viele Videospiele haben heutzutage auch ein Event-Charakter. Das heißt, es werden wirklich Veranstaltungen innerhalb des Spiels abgehalten, geplant, teilweise auch wirklich von den Herstellern so gefördert und eingerichtet. Und da kommt es so wie im echten, also im Offline-Leben auch, zu Situationen, wo man vielleicht unbedingt Teil eines Events sein möchte und es ja nicht verpassen möchte, weil man das Gefühl hat, das wäre eine ganz tolle Sache für einen selbst, das wäre mit vielen positiven Dingen verbunden. Und diese Angst davor, etwas zu verpassen, was potenziell positiv für einen sein könnte, die bezeichnet man in der Psychologie auch als Fear of Missing Out oder FOMO, wie sie sich mittlerweile in der Populärsprache auch eingenistet hat. Die Fear of Missing Out ist die Angst, etwas zu verpassen und die wirkt sehr mächtig auf unser Verhalten. Also Menschen tun alle möglichen Dinge, nur damit sie eben Teil von einem als begehrenswert empfundenen Spiel oder einer Spielsession oder einem sogenannten In-Game-Event sein können. Das heißt Veranstaltungen, die in einem Spiel organisiert und veranstaltet werden. Und dahinter steht so ein bisschen auch einerseits auch die Angst davor, vielleicht den Anschluss zu verlieren und ausgegrenzt zu werden von dieser Erfahrung, aber eben auch potenziell eben etwas Tolles zu verpassen. Das wird in Spielen häufig kombiniert. Dann kann man bestimmte Belohnungen nur in einem bestimmten engen zeitlichen Rahmen auch erwerben, die durch dieses Event vorgegeben werden, häufig auch entlang der Jahreszeiten, im Kalenderjahr orientiert. Dann gibt es das große Halloween-Event und ähnliches. Und das kann dazu führen, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, nun unbedingt doch auch zu spielen und auch viel zu spielen, häufiger zu spielen im Rahmen eines solchen Events, einfach nur aus der Angst, dass man es sonst vielleicht verpassen könnte. Und das ist, Angst ist niemals eine eine gute Triebfeder, wenn es darum geht, das eigene Spielverhalten, die eigene Freizeitgestaltung und auch Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das kann dann in dem Zusammenhang auch wirklich schädlich sein.
Sowas wie Gemeinschaft und Community haben wir ja nun nicht nur im Game. Also wir hatten die Teams und die Gilden. Und ich habe auch schon E-Sports-Vereine genannt als Ort außerhalb von digitalen Räumen, wo man auch eine Gemeinschaft haben kann und trotzdem noch irgendwas mit Spielen zu tun hat. Gibt es noch andere Räume, in denen es Community gibt, in denen wir uns zugehörig fühlen können und in denen wir Gemeinschaft erleben und diese soziale Verbundenheit?
Ganz großer Bereich sind da natürlich die StreamerInnen. Sehr, sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, insbesondere auch nochmal. Und da haben wir dieses Phänomen, jemand spielt und die anderen schauen zu. Aber die schauen nicht nur zu, sondern die interagieren ja auch miteinander. Es gibt einen Chat, es gibt Möglichkeiten, auf den Stream zu reagieren. Ich kann Geld spenden, auch da haben wir schon wieder diesen finanziellen Aspekt mit drin. Dann kriege ich Aufmerksamkeit, weil der Streamer mich vielleicht oder die Streamerin mich erwähnt. Wow, vielen Dank, dass du Geld gespendet hast, dass du subscribed hast und so weiter und so fort. Also gleich da nochmal der finanzielle Aspekt mit drin, aber eben auch, ich kann mich mit den anderen austauschen in dem Chat. Oft machen StreamerInnen das auch, dass sie dann zum Beispiel auf der Gamescom oder sowas Events veranstalten, wo man dann als Community zusammenkommt, den Streamer, die StreamerInnen auch live treffen kann. Und das ist ja auch erstmal wieder was total Gutes, weil ich da Gleichgesinnte treffe, die den gleichen Geschmack haben, die auch diese Art, wie der die Streamerin das macht, mag. Das ist erstmal alles total gut. Kann aber eben gerade unter diesem finanziellen Aspekt kritisch werden oder wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt diesen Stream schauen, weil ich sonst nicht mehr mitkomme und mit den anderen nicht mehr mitreden kann.
Nikolas, du hast eben auch schon erwähnt, dass das, so wie du auch, aber du hast es gerade damit geendet zu sagen, ja, es kann halt auch mal schief gehen oder kann auch mal auf eine, zumindest in eine nicht so gesunde Richtung sich entwickeln. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, wenn ich zum Beispiel in einer Gilde spiele, schon vielleicht auch seit vielen Jahren und ich habe dieses enge Zugehörigkeitsgefühl, dieses enge Verbundenheitsgefühl, vielleicht auch nicht nur an die Gilde, sondern auch ans Game. Was kann ich machen, wenn ich das bei mir merke, dass mir das zu viel wird, dass das eigentlich nicht mehr mein eigener Wunsch ist, sondern dass ich eigentlich nur noch gezogen werde von dem Spiel oder von den anderen Mitgliedern meiner Gilde und es nicht, also mir eher schlecht tut als gut tut im Moment.
Wie in allen Beziehungen und in dem Zusammenhang steht man ja in einer Beziehung zu einer Gruppe, zu dieser Gilde und Ähnlichem, ist Kommunikation das A und O. Und in dem Fall geht es darum, denke ich, die eigenen Bedürfnisse und auch die eigenen Grenzen klar zu kommunizieren. Es ist ja manchmal so, wenn man so Teil so einer Gilde ist und alle wollen jetzt irgendwie dort eine große Herausforderung im Spiel gemeinsam bestreiten und alle sind enthusiastisch und man selber hat aber gerade gar nicht die Ressourcen, um da richtig dran teilzunehmen. Und dann zieht man sich daraus zurück, sagt, nee, ich bin nicht dabei, ich kann nicht, ich möchte nicht. Dann hilft es natürlich auch den anderen Mitgliedern der Gruppe, zu verstehen, warum jetzt dieser Rückzug erfolgt. Ne, und wenn man einfach sagt, Leute, hört mir zu, ich kann das gerade nicht aus diesen oder jenen Gründen, es ist mir zu viel, ich merke, es tut mir nicht gut, ich brauche etwas anderes gerade für mich, dann kann man auch eher mit Verständnis rechnen, je nachdem, ob es eben eine wohlwollende Community ist oder nicht. Und auch das darf man nicht aussparen. Es gibt natürlich auch im Rahmen der Gaming-Kultur Communities, die keinen guten Umgangston miteinander pflegen. Wir reden in dem Zusammenhang häufig sogar in der Zuspitzung auch von toxischen Communities. Toxisch, das heißt giftig, die sich gegenseitig verbal und anderweitig angiften. Ne? Und auch da ist es wichtig, glaube ich, zu erkennen, okay, ist das eine Community? Ist das ein Teil von Gaming-Kultur auch, wo ich ein Teil sein möchte? Ne? Oder sage ich, okay, nee, das ist eine Community hier oder eine Gilde oder ein Team oder so, da passen mir die Umgangsnormen nicht, dann suche ich mir Alternativen und die gibt es immer. Also es gibt immer auch Gruppen von Menschen in der Videospielkultur, die einen guten Umgangston pflegen, der nicht mit psychischem Druck auch einhergeht und Ähnliches. Und klar, manchmal braucht man vielleicht eine Weile, um die zu finden, die Alternativen, aber im Zweifelsfall lohnt es sich als Investition in die eigene, ins eigene Wohlbefinden, sich auch von toxischen, von schädlichen Communities loszusagen und sich lieber Communities zu suchen, die eben einen akzeptieren und sich wohlwollend gegenüber allen verhalten.
Und wenn ich eintrete, zum Beispiel in eine Gilde oder irgendeine Form von Community, am besten davor schon kommunizieren, was für Zeitlimits man hat. Ja, und schon mal abchecken, passt das irgendwie zusammen oder sind das Leute, die 16 Stunden am Tag zocken? Dann ist es vielleicht nicht die richtige Gilde zum Beispiel für mich.
Das sind doch zwei super Tipps. Danke euch. Und wenn ihr da draußen noch mehr Tipps zur Selbsthilfe braucht, dann guckt doch auf unserer Website vorbei, www.webcare.plus. Dort findet ihr außer den Selbsthilfetipps auch noch professionelle Hilfeangebote, falls ihr alleine nicht weiterkommt. Wenn ihr euch heute wiedergesehen habt hier in dieser Folge und euch die weitergeholfen habt, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr andere Leute kennt, denen diese Folge helfen könnte, dann teilt die Folge gerne mit dieser Person und nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Wenn ihr Fragen habt an unsere beiden Profis hier von Behind the Screens, dann wird es am 26.06.2026 die Möglichkeit für euch geben, eure Fragen an diese beiden zu stellen, nämlich in einer Online-Veranstaltung von uns. Und bis dahin bleibt dran, verpasst keine Folge und wir sehen uns nächste Woche wieder.